Das Litrophon. Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich.
Wenn es uns in die Ferne zieht, dann sehnen wir uns oft nach unbekannten Orten, neuen Begegnungen und Regionen, von denen wir nur wenig wissen. Olivia Wimmer und Lukas Matzinger sind diesem Fernweg gefolgt und mit einem rund 40 Jahre alten VW-Bus Richtung Osten aufgebrochen. Ihre Reise führte sie über die Türkei und den Iran bis nach Pakistan und Zentralasien. Ihre Eindrücke, Erlebnisse und Begegnungen haben sie in dem Buch Ohne Kalaschnikow schlaf ich schlecht festgehalten, erschienen im Zsolnay Verlag. Darin erzählen sie von einer Reise in eine uns oft fremde Welt und von den Menschen, die ihnen unterwegs begegnet sind.
Danke, dass ihr da wart heute.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Im Sommer ist ja Reisezeit und viele Leute, auch in meinem Bekanntenkreis, diskutieren immer wieder Zug oder Flugzeug. Ihr habt euch für ein ganz anderes Reisemittel entschieden, einen 40-jährigen VW-Bus. Wie ist die Idee zu dem Abenteuer entstanden?
Also die Olivia hat sowohl die Vorstellung davon, dass sie über die Seidenstraße fährt, als auch den VW-Bus schon länger, als sie mich hat. Das ist einmal der Haufen von dem Ganzen. Das war schon eins der ersten Sachen, die man sich überhaupt gesagt hat, wie wir uns kennengelernt haben, dass sie mit ihrem VW-Bus nach Osten fahren will, Iran, Pakistan und dann die zentralasiatischen Länder.
Also das war so ein bisschen ein Traum oder halt ein Punkt auf der Bucketlist.
Ja, jetzt, wo du das sagst, ich erinnere mich, wie wir über die Bosporusbrücke gefahren sind, da habe ich wirklich weinend. Das war so ein unfassbar cooles Gefühl, über diese Brücke zu fahren mit meinem Bus, den ich über alles liebe. Der ist mir sehr nahe und dem Lukas mindestens jetzt auch schon. Das war immer mein Bus und jetzt ist er unserer Bus. Aber diese Region generell, dieser Osten hat mich früher schon fasziniert von alten Geo. Also mein Papa hat das Geo-Magazin abonniert gehabt. Da waren fantastische Fotos drinnen oder diese so schwere Schinken, so historische habe ich gern gelesen, die ein bisschen pathetisch sind über die Seitenstraße mit den Kuppeln, mit den Karawanen, mit dem Sand und diese Mathezentren, Mathematik, Astronomie und das alles. Das war halt total verklärt zum einen, aber voll romantisch in meiner Vorstellung und zum anderen, ist es einfach für uns ein blinder Punkt, blinder Fleck, diese ganze Region. Und wir kennen sie aus den Nachrichten nur durch sehr Schlechtes.
Eher negativ.
Genau.
Würde ich sagen, ja.
Und ich würde einfach gerne wissen, wie es dort jetzt ist, wie die Menschen da leben und wie sie das anfühlt. Und der Lukas hat das dann auch cool gefunden, die Idee.
Genau, ich habe die Idee generell cool gefunden. Ich habe nur zunächst Widerstand geleistet in dem Sinn, dass ich eben da Vollzeit beim Falken angestellt war als Ressortleiter und gesagt habe, ich kann jetzt nicht einfach ein Jahr auf lustig durch die Welt fahren, das wird sich nicht spüren. Aber dann noch 2, 3 Jahre und noch 8, 9 Jahre beim Falken habe ich gesagt, eigentlich möchte ich jetzt gerne mal ein Jahr durch die Welt fahren, einfach so. Unbezahlter Urlaub und dann sind wir eingestiegen und losgefahren. Der VW-Bus, muss man vielleicht nur sagen, es ist nicht so, dass wir viel zur Verfügung gehabt haben, das war unser Fahrzeug. Und wir haben es auch generell für eine sehr gute Idee gehalten, mit diesem Auto zu fahren, weil wir uns dachten, so ein alter Motor ohne Elektronik ist etwas, das sehr vielen Mechanikern auf der Welt wahrscheinlich irgendwas sagt und wo man auch in eher ja, nicht so Top-Hightech-Werkstätten irgendeinen Stich macht. Da haben wir uns aber ordentlich getäuscht, das ist leider nicht so. Der alte Dieselmotor ist im Osten der Welt ein seltenes Mysterium. Und deswegen haben wir sehr viel Zeit in Werkstätten verbracht, vor allem um das sozusagen zu korrigieren, was die Werkstätte davor falsch gemacht hat.
Das heißt, ihr könntet eigentlich eine Fortsetzung über Werkstätten im Nahen Osten
sein. Ja, wir haben wirklich sehr viel für das Werkstättengewerbe getan, würde ich sagen. Wir haben sehr, sehr viel Zeit in Werkstätten verbracht, von irgendwelche Stroh, Verschläge in der Wüste bis zu Hightech-Laboren in der Hauptstadt. Da ließe sich sehr viel erzählen. Wir haben sehr viele Freundschaften in Mechanikerkreisen geschlossen. Also da war durchaus viel drinnen.
Okay, ihr habt das jetzt eh schon ein bisschen erwähnt mit den Mechanikern, aber bleiben wir jetzt mal beim Positiven. Was sind Sie?
Ja, wir sagen, weil es ist echt lustig, die Mechaniker an und für sich. Also unser Bus ist jetzt voll mit lauter verschiedenen Sachen, wie Batterien aus dem Iran, Kabeln aus Kirgisistan für die Verkabelungen und so weiter. Also wirklich aus der ganzen Region. Aber jetzt gerade ist unser Bus, wird gerade von der ÖMTC abgeschleppt, weil der Keilriemen gerissen ist. Und der Keilriemen stammt nämlich aus Sahedan, aus Iran. Und den haben sie aus einer Waschmaschine ausgebaut und uns eingebaut. Eben, das ist so cool, weil man hat einfach, auch wenn sie jetzt nicht so geschult waren im VW-Bus-Mechanik, irgendwie Lösungen gefunden. Und das finde ich geil, also diese Kreativität auch und die Bereitschaft, nicht aufzugeben, bis eine Lösung da war.
Und das sind dann ja auch Souvenirs quasi. Also.
Absolut, ja, die österreichischen Mechaniker haben jetzt sehr viel zu schauen in unserem Motor, verschiedene Schriftzeichen.
Haben sie auch noch nicht
gesehen. Nein. Und ja, dieser nette Herr da in Ost-Iran hat sie in Wien hat es jetzt Temperaturrekord, 40 Grad, das waren damals, ich erinnere mich genau, 47 Grad, wo er durch die ganze Stadt gerannt ist, um irgendwo in irgendeinem elektrischen Gerät so einen Keilriemen zu finden, der in unser Motor passt. Er wurde dann in einer Waschmaschine fündig.
Ja, das wollte ich auch schon sagen. Also es ist ja heute sehr heiß, aber dort war es ja auch ganz schön heiß, wie auch im Buch geschrieben, also auch kalt, aber.
Also da muss man sagen, ja, unsere Reiseplanung hat vorgesehen, dass wir im Juli, August im Süden von Pakistan und Süden vom Iran sind und dann dafür im Jänner und Februar dann in den Bergen in Kirgisistan. Fantastisch von uns soweit geplant, würde ich sagen. Und das heißt, wir haben da schon sehr extreme Zustände erlebt. Was wir da jetzt haben, ist ja eine sehr trockene Hitze. Das ist zwar heiß, aber so, dass du sagst, ich kann jetzt nur rausgehen und mein Organismus funktioniert trotzdem nur halbwegs, auch wenn es immer so ein heißer Wind ins Gesicht ist. Aber was wir da gelernt haben, ist diese nasse Hitze. Diese irgendwie, sagen wir, zwar auf den Temperatur, teils nur 40 Grad, aber dafür eine Luftfeuchtigkeit, dass das dir die Luft nimmt. Und das ist etwas, das war uns so nicht bekannt und ist schon, geht sehr an die Substanz, dieses Wetter. Also, das wäre etwas, vielleicht, dass man beim nächsten Mal die umgekehrte Richtung
hört. Und der VW-Bus nicht klimatisiert, nehme ich an, oder?
Ja, meine Reisepartnerin Olivia Wimmer ist und war strikt gegen Klimaanlagen im Auto. Wir haben solche Handventilatoren gehabt, mit denen wir uns gekühlt haben. Aber Klimaanlage kommt der Frau Olivia nicht ins Auto.
Verstehe. Also ich habe wirklich nicht gewusst, dass sowas existiert. So, ich hab gewusst, in den Tropen ist es feucht und warm, aber es war absurd heiß, so wie ich es nur aus der Wüste kenne, aber extrem nass dabei. Und die ganze Zeit, eben der Lukas beschreibt sehr gut im Buch, wie er schwitzt, dieses auch visuell mitzukriegen, es war wirklich ein Spektakel, aber auch echt arg, weil ich habe manches Mal in den Nächten ich habe sowieso sehr schlecht geschlafen, der Lukas auch, aber ich bin öfter rübergegangen zum Lukas, weil wir haben Raum gehocht. Also wir haben draußen oft angeschlafen und habe geschaut, ob sich sein Körper bewegt oder ob sein Puls griffen, weil ich echt Angst gehabt habe, ob sein Körper, sein Herz, das nur der Blas, dass es funktioniert, weil ich selber schon wirklich manches Mal so, eine Nacht habe ich mich so quasi verabschiedet von meiner Familie in Pakistan, weil ich geglaubt habe, mein Herz kann nicht mehr. Unbeschreiblich. Ich habe dann im Kühlschrank von dieser Polizeistation, wo wir geschlafen haben, so eingekühlte Wasserflaschen gefunden und habe die dann unter mein Genick und unter meine Knie gelegt. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir nur deswegen überlebt haben, diese eine besonders heiße Nacht. Aber wir haben eben diese Reise so geplant, weil der Iran verlangt, dass du dein Visum in deinem Heimatstaat beantragst. Das heißt, hier musst du persönlich dort erscheinen in der Botschaft, sonst hätten wir das Visum nicht bekommen. Bei den anderen Ländern ist es ja leicht erkannt, wenn die Konsulate in den verschiedenen Ländern gehen. Aber sonst hätten wir nicht in den Iran so einfahren können. Und das ist ja trotzdem interessant, das einmal so erfahren zu haben, was jetzt bald irgendwann einmal uns auch in diesen Breitengraden bevorstehen wird.
Jetzt hat es ja auch viele schöne Begegnungen gegeben. Also im Buch erzählt er ja auch viel über die Charaktere, die er da getroffen hat. Gibt es irgendwie eine Begegnung, die euch besonders oder ein Lieblingsmoment oder?
Also grundsätzlich, die Menschen waren überhaupt das Beste an dieser Reise. Wir haben auch fantastische Naturen gesehen und irgendwie unglaubliche Zustände und wunderschöne Dinge und Bauwerke und so weiter. Aber nichts ist annähernd so, brennt sich so ein, wie die ganzen Menschen, die wir getroffen haben, die von einer Gastfreundschaft und einer Neugier beseelt sind, die wir in der Form eigentlich so nicht kannten. Wir haben schon gewusst, dass die da, dass gerade in muslimischen Ländern und so weiter, dass da eine andere Gastfreundschaft herrscht. Aber wie das dann wirklich ist, wenn du einfach nur ein halbes Jahr lang von Einladung zu Einladung zu Einladung zu was braucht ihr, was wollt ihr, was können wir vielleicht da gereicht wirst, das ist wirklich sagenhaft. Wenn du mich fragst, nach einer Lieblingsbegegnung, da gab es Chile. Wir haben einigen, ich nenne es goldene Herzen, die wir da getroffen haben, haben wir auch das Buch gewidmet, steht auf der Seite 4 oder 5, wo diese Widmung entstehen, für dann 5 Namen. Das waren Menschen, die uns ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind. Wenn ich jetzt eine erzählen müsste, dann würde ich sagen, ich nehme Antakya, das ist eine Stadt ganz im Süden von der Türkei, an der Grenze zu Syrien, wo es ein Jahr bevor wir dort waren, ein ganz entsetzliches Erdbeben gegeben hat, wo irgendwie jeder Fünfte dort verstorben ist, wo die ganze Altstadt, die aus der Bibel schon bekannt ist, quasi zusammengestürzt ist, wo nur immer die ganze Stadt, weil es nur immer überall abbrechen, in so einer grauen Schmutzschwade liegt, wo die Menschen quasi alles verloren haben, materiell, aber auch Freunde, Familie, wo sie jetzt in Containern leben und wie die uns da begrüßt haben, wie die uns zu Familie gemacht haben, wie die uns vor ihrem Container ein Festmahl bereitet haben und von allen Nachbarn kommen, bringt was zum Essen, wir haben jetzt Gäste. Und dieser eine Abend, das war deswegen, weil es recht am Anfang unserer Reise war, eben noch in der Türkei und zum ersten Mal so für mich so diese extrem überwältigende Liebe, die uns da entgegengebracht worden ist, mir gesagt hat, das war schon ein Abend, den ich ganz sicher nie vergessen werde. Das war wirklich umwerfend. Dann beim Abschied irgendwie geweint oder fast geweint, alle Parteien. Auch nach wie vor sind wir in Kontakt mit solchen Personen. Also das ist schon was Außergewöhnliches.
Aber eben, das haben wir wirklich oft gefunden, in jedem Teil auf dieser Reise. Eben, weil das die erste war die besonders beeindruckend. Eine der lustigsten und für mich ins Herz geschlossensten Begegnungen ist der Esatollah. Das ist unser, der ist sogar im Buch drinnen, der hat unseren Bus abgeschleppt von von Paramabad nach Shiraz. Das waren zig Stunden Autofahrt. Und ich bin jeden dritten Tag schreibe ich mit seiner Tochter und zu ihm quasi jetzt noch immer. Der ist so ein lustiger Mensch und sofort in dem Moment, wo wir den gesehen haben, war der wie ein alter Freund von uns. Der war, ist einfach so witzig und wir haben sogar unseren Bus nach ihm benannt. Aber eben, es ist so faszinierend, dass total fremde Menschen sofort extreme Verantwortung uns gegenüber übernommen haben und geschaut haben, dass uns an nichts fehlt. Das ist echt schwer vorstellbar, wenn man das jetzt nur so erzählt, aber das war ehrliche, tiefe Verbundenheit ihnen, uns gegenüber und eben diese Neugier, die liebe ich besonders, weil wir waren sowieso voll neugierig, aber die auch auf uns und das ehrlich und das ist echt cool gewesen.
Es sind ja auch Gegenden, die wahrscheinlich nicht wirklich so touristisch sind, also wahrscheinlich viele Menschen, die jetzt noch nicht so viele Europäer kennengelernt haben oder so oder ich weiß nicht, halt Touristen, die wir offen haben, sagen wir mal.
Ganz sicher, ich bin überzeugt davon, dass wir für manche die ersten Europäer waren, mit denen sie überhaupt so im Kontakt waren. Und jetzt könnte man glauben, und das fragen uns auch viele, aber wie ist es dann? Die sehen dann so Weiße und so einen blonden Mann und die wollen dann blöd, oder? Und die wollen euch dann irgendwas verkaufen oder abschwatzen. Das war selten so. In den meisten Fällen war es wirklich anders. Da wollten sie sozusagen uns, also sie wollten ein bisschen sagen, wie schön das da alles ist und ob wir das eh alles auch so toll finden und wollten uns einladen zu sich haben und die Familie kennenlernen. Und dann haben wir jetzt sehr viele Fragen auch gehabt an uns, wie das sich so verhält in Europa, wie das ist, so zu reisen. Und natürlich waren wir für die auch eine Attraktion, so wie umgekehrt, mehr oder weniger, ja.
Ja, meiner Meinung nach wäre so eine Reise nicht durch unser christlich geprägtes Europa so gegangen. Weil wenn wir mit dem Bus bei einem Haus im Vorgarten stehen, ich weiß nicht, dann kommen sie wahrscheinlich aussehen und machen nur die Stiltür oder so oder fragen sie, was wollen die? Also man ist schon sehr auf Abstand bei uns gedrillt, oder? Aber dort, das ist ein blödes Wort, aber dort ist es wirklich teilweise eine Ehre für die Menschen, wenn wir mit ihnen im Haus dann sitzen und mit ihnen gemeinsam essen und mit anderen Kindern Fotos machen und solche Sachen. Also das ist echt nur anders in dieser Gegend. Und zum eine Geschichte kann ich nur sagen, weil in Pakistan, im Nordpakistan, da investiert hier China extrem viel in den Straßenbau und so. Und für viele pakistanische Kinder, die setzen halt Ausländer mit China gleich. Und die haben dann den Luki, vielleicht nur einmal, haben den Luki gesehen und mich haben sie, glaube ich, eher eine von ihnen betrachtet. Aber den Luki haben sie immer als Chinesen betitelt. Also,
ja.
Weil er, glaube ich, wirklich der erste so weiße Mensch war, den die gesehen haben.
Ja, noch ein Ausschlussverfahren. Sie wussten jetzt vom Ansehen, ich kann kein Pakistani sein. Damit bleibt nur Chinese. Und haben dann wirklich nachgeschrieben, Ching Chang Chung.
Das wäre das Letzte, auf das ich gekommen wäre.
Ja, ich habe das auch sehr amüsiert, aber auch ein bisschen verärgert. Die haben wirklich so nachgeschrieben, Ching Chang Chung und so Augen gemacht, teilweise um mich zu ärgern. Das hätte ich mir auch nicht gedacht, dass man das überhaupt denken kann, ja.
Mhm. Ja, also wie gesagt, das kommt auch im Buch gut rüber, dass das einfach total bereichernd und ein schönes Erlebnis gewesen sein muss. Gleichzeitig, wie ihr schon erwähnt habt, sind das natürlich auch Regionen, die wir oft aus dem Fernsehen kennen, wo halt nicht so schöne Bilder zu uns rüberkommen. Und der Titel ist ja auch ohne Kalaschnikow schlafe ich schlecht, obwohl das nicht ganz ernst gemeint ist. Wahrscheinlich aber es erklärt sich eh in der Geschichte. Aber gab es jetzt Situationen oder gab es Dinge, wo ihr jetzt im Nachhinein sagen würdet, das hätten wir vielleicht, würden wir anders machen, wenn wir nochmal hinfahren oder wo es ein bisschen, wo ihr euch nicht ganz so wohl gefühlt habt oder wo man dann erst lernt, wie man es vielleicht besser machen könnte?
Also ich muss sagen, also so jetzt in dem Sinn gefährlich oder so oder Angst war eigentlich relativ selten ein Thema, viel seltener als sie das meine Eltern irgendwie gedacht haben. Und als ob sie wahrscheinlich auch glauben jetzt im Nachhinein. Es war wirklich kaum ein Thema. Ich habe genau einmal Angst gehabt, wie in den, ist auch eine Geschichte im Buch, wie ich, wie wir zu einem Parfümeur nach Hause eingeladen wurden. Ich habe bei dem einige Stunden verbracht im Geschäft und habe einige Parfüms mir mischen lassen. Und er hat uns dann zu sich nach Hause eingeladen und hat sich dort halt herausgestellt als, ja, schon sehr strenger Islamist, würde ich mal sagen. Er war ein Syrer. Das hat dann bei mir sehr die Fantasie angeregt, dass er wahrscheinlich eher ein geflohener IS-Kämpfer ist. Und die liebe Olivia hat dann sich entschieden, mit ihm zu diskutieren über theologische und weltanschauliche Dinge, wie zum Beispiel, ob ihm noch nicht aufgefallen ist, dass der Koran eigentlich hauptsächlich aus der Tora abgeschrieben ist oder warum sich muslimische Frauen so verhüllen müssen, das sozusagen, ob sie den muslimischen Männern überhaupt nicht zusammenhalten können. Solche Diskussionen sind da geführt worden und da hatte ich wirklich Angst um mein Leben. Hat sich aber im Nachhinein auch als unbegründet herausgestellt. Das war ja ein sehr angeregter Austausch über Ideologie, aber jetzt nichts, was irgendwie gefährlich worden wäre. Was ich aber schon sagen muss, was uns schon belastet hat, die Olive wahrscheinlich noch mehr als mich, waren schon so Auswirkungen, so streng muslimischer Gesellschaften, vor allem was das Bild und den Stand der Frau da betrifft. Ich glaube, das war sicher etwas, also ich hoffe, das kommt auch im Buch um. Es ist nicht so leicht, diesen Ton immer zu treffen, dass man sozusagen Dinge benennt, die man, Verzeihung, scheiße findet, aber trotzdem nicht so ein hochnäsiger Europäer rüberkommt, der denen sagt, wie es richtig läuft. Aber ja, ich glaube, Gerade im Iran war es auch für die Olivia dann zum Teil nicht mehr sonderlich angenehm und leicht, wie dort das Bild ist, dass sie sich zu verhalten, wie sie dort zu sein hat.
Ja, aber ich will das jetzt nur in Kontext stellen. Der Iran ist riesengroß. Das sind zig Millionen Menschen. Und diese Leute, die der Lukas jetzt angesprochen hat, das ist halt die sehr religiöse Minderheit. Das sind nur 10% des Landes, aber die dafür extrem arg. Und ich bin ja schon ein muslimisch geprägte Länder, erfahrener Mensch. Aber das Level dort, wie sie Frauen, diese streng religiösen Männer, wie sie Frauen gegenüber treten und was sie von denen halten, ist echt. Das war arg für mich. Das hat mir ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber, das kann man eh lesen im Buch. Aber ich zum Beispiel, ich würde an der Reise überhaupt nichts ändern, weil das hätte ja auch die Reise verändert und die Geschichten, die wir erlebt haben, das wäre ja dann alles gar nicht da. Einzig, wenn wir wieder mal sowas machen, dann fände ich es sehr wichtig, und das habe ich zumindest auf dieser Reise erst gelernt, dass wir extrem darauf achten müssen, uns auch manchmal zurückzuziehen, abzuschatten. Weil diese Reise war so abartig beschwerlich, weil es waren dauernd Menschen da, es war dauernd Gastfreundschaft da, es war dauernd Reizüberflutung, es war nie Pause, weil wir haben uns ja extra vor der Reise noch so einen super teuren, wie heißt das, Markise an den Bus anbringen lassen, weil wir uns gedacht haben, da stellen wir uns dann da hin, lesen am Buch, schauen in die Natur und so. Das haben wir genau einmal geschafft. Das war noch in der Türkei ganz am Anfang. Aber danach war das einfach nicht möglich. Selbst wenn wir in die abgelegensten Orte waren, waren sofort Menschen da. Und das ist extrem schön. Aber ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich brauche totale Ruhe. Ich liebe es, alleine zu sein. Und ich schaue immer, dass das in Balance ist. Und jetzt habe ich das aber ein Jahr überhaupt nicht gehabt. Und das wird echt, das wird körperlich beschwerlich und auch psychisch. Und wenn dann auch noch so diese Situation wie im Iran jetzt, die Männer nicht mir gegenüber treten, sondern ich meine, klar, das ist auch scheiße, aber es ist wirklich arg, wenn man dann Menschen kennenlernt, junge Frauen, was für Potenzial die haben und diese Lebensgeschichten und Lebensrealitäten, das geht uns ja auch nahe. Und es ist dann echt schwer, wenn man überhaupt keinen Puffer mehr hat. Und das würde ich ändern. Ich würde darauf achten und da muss man halt dann Hotelzimmer nehmen oder irgendwas. Aber man muss ein bisschen aufpassen auf sie in dieser Hinsicht. Mhm. Das war arg, weil ich beim Zurückkommen auch, ich habe wirklich Monate braucht, um das alles ein bisschen zu verarbeiten. Und wenn nämlich die Leute nicht da waren und wir alleine im Bus waren, dann war die Landschaft zu lästig, weil die war abartig schön. Also es ist Dauerreizüberflutung, gell, Luki? Mhm. Ja, das würde ich ändern.
Ich würde eine Klimaanlage einbauen.
Wie schwierig war das dann, das in so eine Buchform zu bringen?
Viel, viel schwerer als gedacht. Also hierzu muss ich habe mir jetzt gar nicht, wir haben uns jetzt im Voraus nicht so wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht, wie das Buch ausschauen wird. Wir haben wirklich gesagt, wir machen die Reise und das, was passiert, schreiben wir auf. Wir suchen jetzt keine Geschichten, wir suchen jetzt keine zwingende Dramaturgie. Wir schauen, wir reisen, wie wir reisen würden und das, was passiert, schreiben wir auf. Ich habe dann auch für mein Gefühl unterwegs sehr, sehr viel mitgeschrieben. Bei plus 45, bei minus 25 Grad immer ein bisschen mitgeschrieben, so was passiert ist, dann so geniale Gedanken, die ich gehabt habe. Und wie wir nach Hause gekommen sind, habe ich mir gedacht, eigentlich, ich habe so viel Material. Also das ist in 3 Monaten ist die Sache fertig. Kann im Frühjahrsprogramm erscheinen und ist jetzt vom Allerfeinsten. Zunächst wollte ich im März sind wir heimgekommen, März 2025. Ich hab zunächst behauptet, im Mai bin ich fertig. Dann habe ich gesagt, im September sind wir fertig. Fertig waren wir dann kurz vor Weihnachten, weil es doch so schwer war. Es war jetzt wirklich so, dass uns die Reise schon so eigentlich diese Geschichten vorgeben hat, die ins Buch gehören. Das war jetzt nicht so, dass man das zum Haare raufen war, was da jetzt reingehört und was nicht. Das war eigentlich ziemlich klar. Aber das dann alles zu fassen, in so ein Buch zu fassen, schön zu vernähen, immer den richtigen Ton zu finden, die auch unsere Erinnerungen abgleichen. Die Erinnerungen ist ja das Trügerischste, was es überhaupt gibt. Manche sind sich sicher, dass irgendwas passiert ist. Was überhaupt nie passiert ist, das heißt, da haben wir sehr viel Sparring betrieben und Nachforschungen zum Teil. Und dann gemeinsam mit der Olivia über jeden, fast über jeden Absatz zu streiten, über jedes Wort, über jede Formulierung, ob dieses Wort jetzt wirklich dem angemessen ist, was da wirklich passiert ist. Das war ein sehr langer, sehr, sehr aufwendiger, mühevoller Prozess. Ich habe das weit unterschätzt, das Buch schreiben. Habe höchsten Respekt an alle, die das hören und schon ein Buch geschrieben haben. Meine Hochachtung.
Wir haben ja gemeint, jetzt haben wir diese sehr enge Reise. Wir haben ja ein Jahr lang gemeinsam auf 2,5 Quadratmetern gelebt, in sehr extremen Situationen.
Und dann gesagt, das wollte ich auch schon noch sagen, Kompliment. Ich glaube, das ist eine ziemliche Herausforderung. Ja.
Aber wir haben gesagt, passt, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Aber das Buchschreiben hat uns dann wirklich nur an anderen Grenzen gemacht. Da wäre fast unsere Beziehung zerbrochen. Weil das wirklich schwer war. Und ich war ja die Lektorin, wenn man das so nennt, oder? Aber ich muss dir kurz widersprechen, weil ich finde, auf der Reise schon, wir sind ja viele im Auto gefahren, du am Lenkrad und offenbar kannst du gut denken beim Fahren. Und ich finde, dass du dir da schon Gedanken gemacht hast über die Kapitel, aber jetzt nicht an, weil es passieren ja hunderte Geschichten. Aber du hast ja während der Reise schon sehr diese Arbeit an dann, diese Geschichten, die gemeinsam was Größeres erzählen, zu sortieren, weil ich finde, die einzelnen Geschichten, die Begegnungen erzählen ja immer wieder eine Metaebene. Und für mich funktioniert die Kapitelanordnung durch diese Metaebenen. Welche Frage haben wir an die Welt oder was Fremdheit oder Heimat? Und das finde ich voll schön. Das mag ich extrem an dem Buch.
Ja, ich wollte das auch sagen, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja alles ein bisschen thematisch mehr geordnet, weil es geht ja nicht wirklich linear vor die Kapitelfolge, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das war, aber das ist nicht so, dass ich darüber nachdenke und mir Skizzen zeichne und mir denke, ist am besten wäre, sondern das ist irgendwie, das drängt sich mir auf. Das drängt sich mir auf, diese Dinge. Und was die Anordnung angeht, genau, es ist eben, es beginnt eigentlich mit dem Heimkommen. Und es endet eigentlich mit dem Wegfahren und dazwischen ist überhaupt nicht chronologisch. Da war der Gedanke, gut, mehrere, aber das Hauptding ist eigentlich, dass sie auch Themen wiederholen. Es gibt in Kirgisistan teils gleiche Fragen wie in der Türkei und es gibt in Tschetschenien teils gleiche Muster wie in Pakistan und das sozusagen dem gerecht zu werden, dass das alles nicht so linear ist, sondern dass sie diese Themen wiederholen und so querzeichnen. Das finde ich, dem tut diese Kapitelreihung sehr gut. Und dann zusätzlich natürlich nur andere Vorteile, wie dass jetzt nicht die erste Hälfte vom Buch immer so heiß ist und man alle 10 Seiten liest, wie sehr ich schwitze und so weiter. Das wäre auch ein bisschen langweilig. Aber das Wichtigste ist das, was ich zuerst gesagt habe.
Und also ich glaube, es schon ein bisschen durchgehört zu haben, dass zumindest das Olivia sich schon forschen könnte, sowas Ähnliches wieder zu machen. Aber falls ihr noch einmal so eine längere Reise oder sowas Ähnliches machen würdet, wo würde das dann hingehen? Oder steht das sowieso außer Frage?
Keine Ahnung, in der Zukunft, ich weiß nicht. Es gibt noch viele schöne Kontinente. Es gibt Afrika, es gibt Nordamerika, es gibt schon noch ein bisschen was auf der Welt.
Vielleicht nicht im Hochsommer.
Es gehört. Wie wäre es mit Klimaanlage?
Never.
Das war das Litrophon. Barbara Seidel-Reutz im Gespräch mit Olivia Wimmer und Lukas Matzinger.